Und dann haben wir halt auch mit unserem dateibasierten Ansatz irgendwie so ein bisschen den Glücksgriff gemacht. In diesem Zeitalter, in dem auch alles über Markdown oder Textdateien läuft, hast du halt jetzt Kontext und Code auf einem Level direkt verfügbar und du kannst die KI darüber schicken. Und dann sind wir groß an Kirby 6 dran, schon eine ganze Weile tatsächlich, auch mit viel Refactoring. Das ist für uns halt auch so ein Dauerthema. Das ist halt für uns so das flexible Klebersystem, das wir auch in Zukunft dann weiterhin so nutzen. Und KI kann uns dann unterstützen, wenn wir wollen.
Revision 714. Wir sind heute zu dritt. Mit dabei ist der Shep. Hi, Shep.
Hi.
Ich bin's, der Hans. Ihr habt schon gehört. Das bedeutet, wir haben wie immer oder meistens einen Gast dabei. Und zwar ist das heute der Bastian Allgeier. Hi, grüß dich.
Hallihallo.
Wir haben gerade mal geschaut. Du warst natürlich schon öfter hier zu Gast. Zuletzt war das im November 2023. Wie ist es dir seitdem ergangen?
Tatsächlich echt ganz gut. Ja, kann nicht klagen.
Es standen ja viele Änderungen so im Software-Engineering seitdem auf jeden Fall an. Das komplette Thema AI, glaube ich, hat seitdem einmal richtig drüber gebügelt. Auch ein Thema, über das wir heute reden wollen. Du bist ja derjenige, die Person hinter dem Kirby-CMS. Du machst aber auch noch ein paar mehr Sachen. Ne? Wir haben dich in der Vergangenheit auch mal zu verschiedenen Decentralization Initiativen und Ähnlichem dabei gehabt. Vielleicht kannst du uns noch mal ein kurzes Update geben. Wer bist du eigentlich? Was machst du außer Kirby?
Ja, also mittlerweile tatsächlich nur noch Kirby. Auch schon eine ganze Weile, seit 2017, glaube ich, mache ich das jetzt Vollzeit.
Wow,
und davor war ich Freelancer, habe so alles Mögliche einmal querbeet gemacht, habe mich mal mit einem kleinen Startup probiert nach dem Studium, habe ursprünglich mal Design studiert, bin dann immer weiter Richtung Programmierung abgerutscht, beziehungsweise in der Zwischenwelt gelandet, irgendwo zwischen Design und Development. Und hab dann, ja, ich hatte eine Weile mal ein Bookmark-Tool, mit dem ich versucht habe, irgendwie zu Rande zu kommen. Das hat nicht so gut geklappt. Kirby war dann das Anschlussprojekt danach. Das ist so ganz klein als Nebenprojekt gestartet, aus der Freelancer-Tätigkeit raus, aus dieser Hoffnung für seine Kunden irgendwie so das ideale CMS zu basteln, das man dann für jedes Projekt wieder verwenden kann. Und das blieb dann hängen und wurde dann immer größer und ist irgendwann von der Nebentätigkeit zur vollständigen Tätigkeit geworden. Hat aber auch eine Weile gedauert. Also mit Kirby ging es 2012 los und dann hat es so 5 Jahre gedauert, bis ich damit irgendwie zu Rande kam und vollständig alles andere abschalten konnte.
Was ja eigentlich auch relativ zügig ist, ne? Und wir haben ja die Revision 592 aufgenommen, was ich eben schon sagte, Ende oder im November 2023 zu 10 Jahren Kirby und was sich eigentlich so getan hat. Jetzt sind wir noch mal ein bisschen weiter.
Und ich muss noch mal ganz kurz reingrätschen. Der Bastian war ja auch mal Sprecher bei euch, Hans, auf eurer Konferenz.
Stimmt, das ist auch schon wieder ewig her.
Genau, da hast du auch, glaube ich, über Entrepreneurship, glaube ich, gesprochen.
Boah, das weiß ich selber ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, was ich da erzählt habe.
Doch.
2017 müsste das gewesen sein 17? Oder so, glaube ich. So um den Dreh, Ja, genau, wir hatten da mal die Konferenz. Shep war natürlich auch immer sehr, sehr fleißig mit am Start. Hat uns da stark auch unterstützt mit, ich weiß noch, schönen Kreidegemälden auf jeden Fall.
Die Eulen, oder? Waren das nicht Eulen?
Ja, genau. Ja, das ist die Nightly Build Konferenz war das ja. Ihr habt euch da eine Eule irgendwie ausgesucht und ich war aber nur Helfer vor Ort so und wir haben dann immer quasi die Wege hin zu der Location, die haben wir eben markiert.
Ja. Ich erinnere mich noch. Das war sehr nett. Das war tatsächlich eigentlich auch eine ziemlich nette Idee, so eine Branding-Idee.
Ja. Ja, cool. Schön, dass ihr euch daran erinnert. Ich erinnere mich da auch gelegentlich zurück, vor allem, wenn ich dann irgendwann mich bei Stripe einlogge und sehe dann da, oh, da ist ja noch was mit Nightly Build von damals. So haben wir das ja damals berechnet irgendwie. Ja, aber vielleicht kommen wir nochmal zurück jetzt zu Kirby, weil was du ja gemacht hast, ist ja damals 2012, du hast es eben gesagt, eigentlich das, was so jeder Developer irgendwann mal im Kopf hatte, ach, ich baue mal mein eigenes CMS, dem mal richtig nachzugehen und nicht nach irgendwie 10% der Strecke zu sagen, so, jetzt mache ich mal einen Strich drunter, muss reichen, hat nicht funktioniert, ich nehme irgendein anderes Tool. So, ja. Und genau das ist eigentlich der Aufhänger, den wir jetzt hatten, wir beide auf der Beyond Tellerrand, weil ich saß so in dem Talk von Oliver Reichenstein, der programmiert oder hat angefangen vor vielen Jahren ein Tool, den IA Writer heißt er, glaube ich, zu vermarkten, ein sehr, sehr minimalistischer Editor, auf dem man so Ideen, alles Mögliche zu digitalem Papier bringen kann. Und ich fand das total spannend, was er erzählt hat. Er sagte nämlich, dass durch AI jeder Mensch ja glaubt, man kann dieses Tool AI Writer sich auch eben selbst programmieren. Hey, ich möchte einen minimalistischen Editor haben, so. Und was er aber dann sozusagen als den Twist an seiner Story hatte, war, dass eigentlich die Leute, die Userinnen und User, die das entweder machen oder auf ein Tool setzen, was halt mit AI gebaut wurde, dann ganz schnell zurückkommen zum Original und sagen, hey, das ist ja das viel bessere Produkt, das viel einfachere Produkt, da sind nicht 1000 Features drin oder ähnliches. Wir beide kamen dann ins Gespräch, weil mich das total interessiert hat, wie ist denn das eigentlich bei einem CMS? Wenn jetzt jeder, der irgendwie ein CMS haben möchte, ja sagen kann, ach komm, ich baue mir das eben genauso, wie ich das haben will, eben mal mit der AI selbst. Genau, das war so unser Angriffs- oder unser kurzer Gesprächseinstieg so.
Ja. Ja, ich habe auch mit dem Oliver eine Weile darüber geredet, weil wir irgendwie dann doch auch recht eng verbunden sind. Also wir kannten uns eigentlich immer nur so digital und die Story vom IA Writer ist dadurch irgendwie miteinander verknüpft oder zu Kirby verknüpft, dass das ja auch komplett auf Markdown oder auf Textdateien basiert und die Geschichte ähnlich lang ist. Also ich glaube, die haben jetzt 15-Jähriges, wir haben dann nächstes Jahr 15-Jähriges und so. Und von daher merkt man dann schon in so einem Gespräch schnell, wir haben halt so die gleichen Themen. Also was passiert so nach 15 Jahren oder wie geht dann so diese Geschichte weiter und was sind so die Herausforderungen? Und das fand ich schon interessant zu hören, dass es halt super eng beieinander liegt. Und er meinte dann auch, es wird halt komplett unterschätzt und das würde ich auch unterstreichen, was denn dieser ganze Maintenance-Teil ausmacht. Also ja, eine Software ist schnell geschrieben und dann ist sie irgendwie vielleicht auch so, wie man sich es am Anfang vorstellt. Aber so die härtesten Herausforderungen kommen eigentlich erst über die Jahre, das immer wieder am Laufen zu halten, weiterzuentwickeln, sich nicht zu verrennen, irgendwie geduldig dabei zu bleiben, vielleicht auch nicht irgendwie gelangweilt zu werden. Das ist ja, glaube ich, so in diesem Developer-Bereich fast noch das Größte. Also ja, es ist total geil, irgendwie was Neues anzufangen, ein neues Projekt anzufangen und das hochzuziehen und vielleicht mal irgendwie so ein Wochenende da dran zu sitzen. Aber ich glaube, es gibt mehr Leute, denen schnell langweilig wird und die dann irgendwie nach einem Monat sagen, ja, es war jetzt mal nett, aber jetzt habe ich wieder auch Lust auf was anderes und dann kommt irgendwie was anderes Nettes um die Ecke und dann hat man wieder mehr Bock da drauf. Und so, und das scheint jetzt halt auch immer noch so zu sein. Also auch mit Vibe-Coding oder auch mit AI-Tools hast du immer noch das Problem, dass die Spannung irgendwann nachlässt, dass dann so Themen kommen, die halt nicht mehr so cool sind. Ja, also es ist fast so ein bisschen wie in so einer Partnerschaft oder so. Irgendwann ist so die rosarote Brille dann weg und dann muss man irgendwie plötzlich sich so mit anderen Themen auseinandersetzen und gucken, ob man da immer noch Bock drauf hat oder nicht. Und das ist irgendwie schon so, ja, ich glaube, gerade wenn du halt noch schneller zum Ergebnis kommst, hast du dann wahrscheinlich noch schneller auch so das Gefühl, naja, jetzt mache ich nochmal was anderes, ich kann ja auch nochmal komplett umswitchen und wenn mich jetzt nicht mehr so kickt, dann hole ich mir den Kick halt woanders, weil das war ja easy und ich kriege das nächste auch schnell wieder hingebaut.
Klar, diese Maintenance, das war schon früher bei Open Source halt immer ein Riesenthema. Ne? Wie bekommt man es denn hin? Eine Sache, die man eben mal rausgehauen hat. Ich erinnere mich noch an eine ikonische Folge hier vor bestimmt 10 Jahren oder so, wo der Peter auch sagte, ey, Open Source bedeutet für mich halt, das Ding nicht nur rauszuhauen, sondern auch sicherzustellen, dass die Leute das halt langfristig verwenden können, ne? Das ist halt nicht nur so bam, raus und fertig. Genau, das war im Open Source Bereich, aber gerade so im Bereich, wo Menschen für Software zahlen, ist dieser Anspruch ja noch mehr gegeben, oder?
Ja, absolut. Und du merkst es auch, dass der Anspruch ist automatisch für dich selbst höher, weil man auch immer aus Kundensicht denkt, die haben jetzt dafür bezahlt, also muss ich jetzt auch liefern oder wir müssen als Team liefern. Und die Supportanfragen sind auch dann tendenziell eher mal in die Richtung. Und sagen wir es mal so, jetzt in unserem Bereich und bei IA Writer ist es bestimmt bis zum gewissen Punkt auch so, je länger die Story geht oder je länger das Projekt besteht, desto mehr geht es um Verantwortung. Desto mehr Kunden hat man und desto schlimmer wäre es, die alle fallen zu lassen. Und man wird sich da deutlich stärker bewusst nach ein paar Jahren, was da eigentlich alles dranhängt. Gerade wenn dann auch Menschen die Geschichte erzählen, die sie vielleicht mit einem Tool verbinden. Das gibt's ja dann irgendwann auch, selbst bei sowas Trivialem vermeintlich wie ein CMS, hast du dann Leute, die dir erzählen, was sie damit schon alles gemacht haben oder wie viele Kundenprojekte sie damit umgesetzt haben, wie sie sich damit irgendwie selbst ein Business aufgebaut haben. Und dann hast du plötzlich schon irgendwie einen ganz schönen Kloß im Hals. Also das ging mir schon öfter mal so, dass ich gedacht habe, hui, ja, da hängt irgendwie auch was dran. Ja, also da hängen irgendwie Leute mit ihrer Existenz bis zum gewissen Punkt dran oder es hängen Geschäftsideen dran. Und ja, die Verantwortung steigt einfach. Und das ist aber auch schön und das hilft dann, auch das weiterzutreiben an Stellen, an denen man vielleicht mal selber gar nicht mehr so immer hundertprozentig Lust hat. Also das ist bei mir zum Glück nie so wirklich vorgekommen, aber man hat natürlich auch so seine Achterbahnfahrten und es ist nicht jeden Tag nur immer geil. Und solche Storys, die ziehen dich dann da irgendwie durch, auch wenn mal irgendwie so schwerere Zeiten sind.
Mhm. Ja, also das ist natürlich diese Seite oder eine tolle Seite auch von einem Tool, was halt schon viele Jahre besteht, ist aber auch ein Problem von einem Tool, was halt schon, oder was heißt Problem, ein Thema, mit dem man sich beschäftigt, wenn man schon ein langjähriges Tool hat, sozusagen. Es gibt, also wenn ich jetzt irgendwie neu zu etwas komme und vielleicht in eine Analyse gehe, hey, ich möchte hier einen, weiß nicht, sei es jetzt einen Editor mir irgendwie beziehen oder sprechen wir mal viel konkreter, einen CMS beziehen, ja. Ich mache ja auch hier so mein Projekt jetzt gerade, einen AI-Cycling-Coach, bei dem es halt irgendwie auch eine Content-Komponente gibt, wo ich in jedem Fall irgendwie den Content verwalten muss. Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, darüber nachzudenken, mir jetzt einen CMS irgendwie auszuwählen und das zu verwenden. Ja, auch weil ich in der Position bin, dass ich halt irgendwie allein bin, ja, und jetzt niemanden da braucht, der da super viel Verwaltung für mich macht. Aber auch, weil ich mir das ja selbst schreiben kann, was ich da brauche. Weißt du, wie ich meine?
Ja, absolut. Also das ist natürlich auch eine spannende Frage. Also insgesamt war es bei Kirby auch so, dass man gemerkt hat, so die ersten paar Jahre, man erreicht immer mehr Leute, also es wächst so an. Aber es gibt gerade beim CMS auch einfach es gibt eine Zeit, in der man das erstmal überhaupt aufbauen muss, dass Leute das ein neues Tool in Erwägung ziehen. Also du hast halt irgendwelche Agenturen oder Freelancer, die haben schon alle ihre Tools oder sie bauen sich was selber, die brauchen dich nicht. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie offene Türen einrennst und alle sagen, yeah, endlich wieder ein neues CMS, ist jetzt auch nicht der Bereich, in dem es total rar ist, neue Systeme zu entdecken, sondern auch dort ist es ja völlig überflutet mit Angeboten in jeder Hinsicht, also Open Source und kostenpflichtig, einmal querbeet, so ziemlich alles, was man sich so ausdenken kann. Und ich habe schon gemerkt, dass das viel dann über die Wiederholung geht, über die Lebensdauer. Leute sehen das dann immer wieder und stellen fest, oh, die haben sich jetzt irgendwie schon 3 Jahre gehalten, die haben sich jetzt 5 Jahre gehalten, da muss irgendwie was dahinter stecken. Dann geht es dann auch so ein bisschen um Street Credibility, dann erste Logos zeigen können von irgendwelchen Kundenprojekten, die vielleicht was hermachen und so. Und dann fängt es so an zu rollen und wird immer mehr und dann kommen Agenturen und switchen über und lassen dann vielleicht auch mal ihr altes CMS hinter sich Und das sind aber so Stories, die sind halt ultra unterschiedlich. Also das ist ja auch, ich finde, das bei uns ist das sehr divers, wie Menschen dann zu dem Projekt kommen, wie sie sich dafür entscheiden. Und auch die Frage, brauche ich überhaupt eins? Das haben wir auch schon in allerlei Formen gesehen. Also Leute, die dann sagen, ich habe das Projekt ohne angefangen und dann festgestellt, jetzt kommen doch Leute mit ins Team dazu, jetzt brauche ich doch irgendwas. Dann brauchen sie irgendwas Niederschwelliges, was sie da irgendwie so kurz vor selbst gebaut haben können. Und da sind wir dann irgendwie in so einem Bereich wohl offensichtlich unterwegs, der halt nicht von Anfang an so eine riesige Komplexität mit sich bringt. Und deswegen ist der Einstieg dann ganz nett. Ja, wir haben es auch andersrum. Also wir haben auch Leute, die dann anfangen, große Projekte machen und irgendwann wieder aussteigen oder auf was anderes switchen oder so. Also das fluktuiert so in der Gegend rum. Es ist kein so starres Gebiet, in dem man eine Story erzählt und die geht dann immer und immer wieder gleich, sondern das ist halt sehr unterschiedlich.
Ja, gerade so in the age of AI, wo wir irgendwie gerade die AI halt mit Agentic Engineering haben oder so, fällt es mir halt total leicht zu sagen, okay, ich baue mir halt diesen Workflow genauso, wie ich ihn haben muss in meinem Content Editing irgendwie. Hörst du das auch so von den Leuten, die Kirby nutzen, die sagen, ach, jetzt habe ich doch kein Kirby genutzt, sondern habe mir das irgendwie mal anders zusammengestöpselt? Oder gerade diese Leute, die halt sagen, okay, ich komme hier von einer Lösung, die wir selbst gebastelt haben, hin zu einem CMS, zu einem echten, das halt schon viele Dinge einfach mitbringt. Gibt's diese Tendenz? Stellst du das fest?
Also, dass jetzt Leute tatsächlich ihr gesamtes CMS abschaffen und durch AI ersetzen, habe ich jetzt in der Form zumindest bei den Meetups oder in der Community bei uns noch nicht gehört. Dass dann mehr damit passiert, das höre ich schon definitiv immer wieder. Das geht ja auch in ganz verschiedene Richtungen. Also was wir zum Beispiel jetzt gerade erleben, ist, dass Leute sagen, es ist halt viel einfacher geworden, das CMS zu switchen als vorher. Das hat dann tatsächlich für uns auch positive Auswirkungen. Kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, ja, dass Leute dann wegswitchen, aber wir erleben es dann schon auch deutlich so in den Zahlen oder insgesamt auch in den Erzählungen, dass Menschen sagen, ja, wir waren davor auf System XY und es war super schwierig, da immer umzuziehen und jetzt ziehen wir Kundenprojekte viel, viel schneller und viel häufiger zu euch um, weil das nicht mehr so kompliziert ist. Wir lassen uns da unterstützen oder lassen uns die AI komplett machen. Wir erleben das auch im Bereich Plugins, dass das nicht mehr so ein Thema ist. Also früher war es mal ein Ding, dass wir halt als System mit einer Community von ein paar tausend Leuten und einer Kundschaft von ein paar zehntausend Leuten halt kein gigantisch riesiges Plugin-System haben. Und das war mal schon immer mal wieder ein Thema, dass sozusagen die den Switch schwerer gemacht hat, wenn du jetzt ein CMS nimmst mit Millionen von Plugins oder Tausenden von Plugins, ist natürlich schwierig. Jedes Thema ist gelöst, bei uns nicht zwangsweise. Und das hat sich auch aufgelöst, weil Leute sagen, ich baue mir jetzt mein eigenes Plugin. Aber was ich schon auch feststelle, ist, dass es halt viel um diese Vertrauensfrage geht, ein System zu haben, bei dem du sagst, das hat irgendwie einen Track Record für mich, der positiv war über viele Jahre und ich kann darauf aufbauen, ich weiß sozusagen, was ich habe. Das bedeutet halt schon irgendwie einen gewissen Vorsprung in einem Projekt, Zeitvorsprung, auch selbst immer noch mit AI ist das halt ein Thema, dass du halt nicht von Null starten musst und Dinge, die du dann auch darüber schnell aufbauen kannst, hat vielleicht auch was mit der Architektur von Kirby zu tun, dass wir ja nicht so ein Plug-and-Play-System sind, sondern eher so der Lego-Baukasten, so dass man sich das System halt so anpasst, wie man es gerne hätte. Es passt da eigentlich ganz gut mit rein, also dass man da schnell prototypisch sich Ideen entwickeln kann und dann ausbauen kann.
Das ist ja ein Framework, das ihr sozusagen als fertiges CMS, also einen Serviervorschlag habt, ne? Aber im Grunde kann man ja alles auseinandernehmen und neu assemblieren, wie man das möchte. Ja, und ich glaube auch für AIs macht das ja total Sinn. Also wenn man sich anguckt, was sie für einen Code produzieren, dann entwickeln die ja auch kein reaktives Framework from scratch, sondern dann ist es eben React und dann entwickeln die keine CSS-Architektur from scratch, sondern es ist halt Tailwind. Und dann wenn man dann auf Kirby aufbaut, das macht einfach Sinn, auch was so dann so die Langzeitperspektive angeht, ne, weil das, ja. Ihr entwickelt das ja auch immer weiter, ne?
Ja, das sind ja alles Dinge, die steuern wir ja nicht direkt, aber es ist, es stellt sich als Vorteil raus, in diesem AI-Zeitalter schon eine Weile da gewesen zu sein, weil es dann halt einiges an Quellmaterial gibt, das die AI schon hat. Also ich stelle mir es sehr viel schwerer vor, heutzutage ein System ganz frisch auf den Markt zu bringen und dass es nichts davon ist in den Models drin. Die Doku existiert noch nirgendwo drin. Also klar, die sind ja, die KI ist deutlich besser geworden, diese Dinge auch irgendwie sich selber wieder zu googeln. Gott. Ich sag, so zusammenzusuchen. Aber trotzdem ist das ja immer noch ein Vorteil, wenn die auf irgendwelche Erfahrungen in Anführungszeichen zurückgreifen.
Ja, wenn die halt Patterns eingelesen haben und so.
Das,
ne?
Ja. Das ist das eine. Und dann haben wir halt auch mit unserem dateibasierten Ansatz irgendwie so ein bisschen den Glücksgriff gemacht, ungewollt. In diesem Zeitalter, in dem auch alles über Markdown oder Textdateien läuft, hast du halt jetzt Kontext und Code auf einem Level direkt verfügbar und du kannst die KI darüber schicken und sie kann sich beides schnappen, sie kann die Architektur verstehen, sie kann aber auch den Inhalt verstehen und muss nicht erst irgendwie kompliziert auf eine Datenbank zugreifen oder so. Und das ist tatsächlich ganz cool. Also das funktioniert in Kombi ganz gut. Ist halt sehr niederschwellig.
Ja. Ich habe irgendwann von einem, also ich setze nicht super viel mit Kirby um, aber ich habe mal für so einen Videocutter eine Webseite umgesetzt und das war, glaube ich, Kirby 3 oder so und dann war es eben auch mit so PHP-Version, ist bald hier, da ist nicht mehr, dann lief das, aber das neue Kirby, nee, oder das alte lief nicht unter der neuen PHP-Version, dann mussten wir auf die neue Kirby-Version gehen und dann war das, da gab es ChatGPT, glaube ich, schon. Dann habe ich mir so ein bisschen helfen lassen beim quasi Upgrade, habe aber auch gemerkt, dass er teilweise eben dann auch nicht Bescheid wusste, also das hat er mir irgendwelche Sachen gesagt. Ich habe dann aber irgendwie in die ältere Dokumentation gegriffen oder ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ja,
das ist natürlich auch, also ich finde dieses KI-Thema insgesamt super schwierig und wir haben da auch durchaus diverse negative Erfahrungen gemacht. Gerade das ist ein Ding, dass man irgendwie so, also sagen wir es mal so, es hat sich stark gewandelt. Ich würde sagen, die Modelle sind in den letzten paar Monaten deutlich besser geworden, als sie davor waren. Wir haben davor schon auch recht häufig mit Support zu tun gehabt, der halt darauf basiert, dass Leute irgendwie sich Sachen basteln lassen und die Hälfte davon stimmt halt nicht. Und dann schieben sie es eher mal dann uns in die Schuhe als der KI, weil die KI halt sehr überzeugt davon ist, dass das jetzt als Ergebnis gestimmt hat.
Ja, ich glaube, das hast du sogar mal irgendwann erzählt, vielleicht sogar bei der letzten Folge, aber das genau, dass die Leute euch dann sozusagen so ankacken im Support-Channel, ne? Und aber irgendwie alles falsch ist, was sie da zusammengetackert haben.
Das ist schon lang her, ne? Also 23.
23 war KI, glaube ich, bei uns noch kein wirkliches Thema, würde ich sagen.
Ja, oder wir haben uns mal so unterhalten und du hast das erzählt, ja.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Mittwald, Next Level Container Hosting für eure Projekte. Wie euch bestimmt nicht entgangen ist, reden alle überall und ständig über Automatisierung und Self-Hosting. Und das klingt auch immer alles voll super, wenn es denn mal eingerichtet ist und läuft. Nur über diesen Schritt redet fast keiner, weil er meist kompliziert und anstrengend ist. Aber es gibt eine Ausnahme und das ist Mittwalds Container Hosting und das funktioniert so. Erster Schritt, in Mittwalds MStudio einloggen, ganz einfach und bequem, direkt im Browser. Zweitens, 5 Minuten für die Konfiguration eures Containers aufwenden. Mehr Zeit braucht ihr nicht, denn ihr könnt die meisten Vorschläge für Entry Points und Umgebungsvariablen einfach direkt übernehmen. Dritter Schritt, euer Container läuft. Ihr seid fertig. Das war's. Von Nerds für Nerds bringt euch Mittwald das Beste, was Container Hosting zu bieten hat. Nämlich eure Eintrittskarte ins Automatisierungswunderland. Deployt ganz einfach, was ihr wollt, wie ihr wollt. Und alles dazu findet ihr auf mittwald.de/workingdraft. Das war nochmal mittwald.de/workingdraft. Wir danken Mittwald für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
Ich finde, das ist ja alles so eine Gratwanderung. Eine Gratwanderung zwischen dem kritischen Anteil und dem positiven Anteil. kontinuierlich und ich komme da auch persönlich irgendwie nicht auf so einen grünen Zweig. Also ich habe das Gefühl, es ist so wie, ja, keine Ahnung, Jekyll und Hyde die ganze Zeit oder so. Also man ist so gefangen zwischen den Welten und gefangen zwischen den Stories und die negativen Seiten und die positiven Seiten und es, auch der Teil, dass es ja, dass es Leuten irgendwie Möglichkeiten bietet, die sie davor nicht hatten. Das ist auf der einen Seite halt super positiv, aber auch genauso negativ und auch manchmal ganz schön gruselig in der Auswirkung. Also auch, ja, je nachdem, was man dann damit halt macht. Ja, also da sind wir mit einem CMS vielleicht auch an der Stelle, dass man kann das halt auch ganz gut in den Sand setzen. Solche Projekte, rein sicherheitstechnisch. Gleichzeitig sehen wir, wie gesagt, auch, dass es halt besser wird, dass die Ergebnisse damit besser werden. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich bin da.
Naja, ich sehe das auch so.
Dazwischen gefangen, ja, zwischen positiv und negativ.
Ja, absolut.
Ich möchte mal auf diesen Punkt hinaus, so ein bisschen so Devil's Advocate, ne, Christian, sag ich schon, ja, Shep, du hast eben gesagt, dass du so eine Videocutter-Website gebaut hast mit Kirby. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, was so ein Umfang ist, ne? Aber wenn ich mir jetzt so persönlich, also Portfolio mit Blog irgendwie so mal vorstelle, solche Webseiten, ne? Wo ich mich frage, so wir sind jetzt im letzten halben Jahr auf so ein krasses Level einfach mit den Modellen gekommen, was man alles machen kann. Bei so einer Webseite gibt's kaum Sicherheitsthemen. Mhm. Aber selbst darüber hinaus, wenn du irgendeine Userverwaltung dann noch für deine Editieroberfläche benötigst oder so, nimmst du Superbase, sagst der KI irgendwie, bau das da dran und die Modelle wissen, wie Superbase funktioniert, verwenden das MCP von Superbase und bauen das so, wie du es brauchst und deine Oberfläche mit React, Tailwind auf TypeScript-Basis, immer das Gleiche, ist klar, macht ja nichts, aber die bauen dir das ja so. Wo ist der Mehrwert in so einem Szenario, ein CMS zu verwenden?
Mhm. Ja, das ist ja da kann man ja noch weiter rauszoomen. Das ist ja die allgemeine Frage für so viele Themen aktuell. Also warum sollte man sich noch die Mühe machen, gute Texte selber zu schreiben? Warum sollte man sich noch die Mühe machen, irgendwelche Illustrationen von einem Illustrator machen zu lassen? Musik schreiben, Musik machen, also...
Ja, aber das ist für mich ein Riesenunterschied. Also da hast du vollkommen recht und ich glaube, das liegt halt in den Nuancen, was du erreichen willst, aber auch als CMS, ne, Text erzeugen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich kein professionell arbeitendes Medium mehr irgendwie, was nicht irgendwie KI in die Texterzeugung mit einfließen lässt, in irgendeiner Art und Weise. Nicht das Opinion Piece irgendwie in einem Magazin, ja, das ist klar, das ist originär geschriebener Text, ne? Mhm. Aber wenn es jetzt darum geht, irgendwie du erhältst eine DPA Nachrichtenmeldung und du willst die auf deine eigene Sprache anpassen, auf deine eigene Voice sozusagen, da liegen alles irgendwie automatisiert erzeugte Texte irgendwie dahinter oder Übersetzungen oder. Mhm. Wenn man das so nicht macht, glaube ich, dann verschläft man etwas und dann hat man es wahrscheinlich nicht so einfach als ein Medium, was irgendwie Texte erzeugt. Ne? Dann können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden, was sind sozusagen Features, die Kirby eventuell auch hat, die halt sozusagen so einen Workflow unterstützen. Aber mich interessiert wirklich dieses, früher war es halt ein Absatzmarkt sozusagen eines CMS, zu sagen, okay, guck mal hier, wir bieten dir das auch für deine kleine Website, wo du einfach nur einen Blog draus machst, so bezahlst uns halt einmal was und dann ist okay. Und das sehe ich halt jetzt nicht mehr. Ne? Das ist halt wahrscheinlich eh nicht der größte Markt, den ihr habt. Aber das ist für mich halt etwas, wo ich mir zumindest Gedanken mache, wohin entwickelt sich das da?
Mhm. Ja, also das ist auch eine berechtigte Frage und wir versuchen das ja auch selbst irgendwie rauszufinden, wo geht da der Weg hin. Und ich finde das in gewisser Weise super schwierig zu sehen, weil das intuitiv würde man sagen, aber warum braucht's das überhaupt noch? Und es geht uns besser als je zuvor, so zahlentechnisch. Und ich kann nicht hundertprozentig sagen, woran es liegt. ich muss ein bisschen weiter ausholen. Bei uns war das schon immer so, dass sich die Community oder auch die Benutzergruppe, Kundengruppe sehr aufsplittet. Wir haben eine große Überlappung mit dem Designbereich. Das liegt irgendwie vielleicht auch so ein bisschen an der Herkunft vom CMS, wie es aufgebaut ist. Und wir merken, dass in dem Bereich halt auch immer noch sehr viele Leute Wert darauf legen, ihre eigene Stimme sozusagen im Netz zu haben, mehr zu machen als nur irgendein Retortenergebnis, irgendwie Seiten zu machen, die ja spannend sind, die irgendwie ein bisschen vielleicht auch, ja, keine Ahnung, daran kratzen, wie so Seiten aussehen sollen. Und dass das auch mit einer Gruppe zusammenhängt oder ja, dass da eine Gruppe ist, die nicht zwangsweise auf den AI-Zug aufspringt und nur Juhu schreit. Ganz im Gegenteil. Also gerade so, wenn man jetzt Illustratoren anschaut, Fotografen, aber auch Künstler allgemein, hast du viele, die sagen, ah, ich habe gar keinen Bock drauf. Und es ist für uns auch zum Beispiel eine Balance, die jetzt nicht komplett zu verschrecken. Wenn wir da jetzt massenweise KI-Kram reinbauen würden, hätten wir einige davon direkt verloren. Gleichzeitig zieht sich das aber halt auch komplett einmal querbeet rüber bis zu irgendwelchen großen Firmenseiten, die natürlich ganz andere Anforderungen haben und von völlig anderen Leuten betrieben werden oder gebaut werden. Trotzdem würde ich sagen, dass es bei uns schon immer eher nur so, also Leute, die Kirby nutzen, bauen ihre Seiten meistens irgendwie mit dem Ansatz, dass es ein bisschen was Besonderes ist. Dass es nicht so die 0815 Webbaukastengeschichte ist. Wenn man Webbaukasten haben will, geht man zum Webbaukasten, lässt jedes Ding eben generieren. Gibt es gar keinen Grund. Da treten wir auch gar nicht in Konkurrenz. Macht überhaupt keinen Sinn. Und macht, glaube ich, auch von den Budgets her keinen Sinn. Und das scheint irgendwie immer noch zu funktionieren in dieser Kombi, sich halt absetzen zu wollen. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich sogar in der Zeit jetzt fast noch entscheidender wird, zu sagen, wie finde ich jetzt eigentlich meine eigene Stimme nach außen hin? Was setzt mich ab von AI-Slop? Wie kriege ich es hin, dass ich nicht nach AI aussehe? Das ist ja auch ein Kampf. Also aktuell ein eigenes Branding aufzubauen oder eine eigene Stimme zu finden als Künstler oder als Kunstschaffender in irgendeiner Form. Und da nicht mit reinzurutschen und nicht damit zu verwechselt zu werden. Und ich denke, dass das gerade irgendwie ganz gut für uns funktioniert. Dann ist die Geschichte eben halt, die Architektur von Kirby macht es halt möglich, wenn du das nutzen willst, das halt sehr einfach mit zu verwenden oder davon zu profitieren, wie es aufgebaut ist. Es widerspricht sich halt nicht. Und deswegen können wir da so, glaube ich, in beide Richtungen gehen aktuell. Ob das dauerhaft so sein wird, kann ich aber nicht beantworten. Also ich empfinde die Zeit auch als wirklich anstrengend im Sinne von, ich kann gar nicht sagen, wo es hingeht. Das ist einfach nur, ich habe so das Gefühl, wir nehmen halt immer nur so Snapshots. Jetzt ist es gerade so, übermorgen ist es so, überübermorgen ist es so, aber ich habe keine Ahnung, wie es in 3 Monaten sein wird.
Ja, stimmt, das ist total schwierig zu sagen, was bringt die Zukunft. Klar, es war irgendwann mal linearer abzusehen, sage ich mal, so nach Browser Wars irgendwie Mitte der Nullerjahre wahrscheinlich bis nach Corona oder so irgendwann oder halt als AI dann so richtig kam, war es vielleicht etwas klarer, wo so der technische Weg hingeht. Aber nichtsdestotrotz, das, was ich eben sagte, also du hast zwar jetzt schon auch gesprochen über die Zielgruppe, die ihr habt mit Menschen, die jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt auf so AI-Features gucken. Gibt's denn so produktseitig Themen, wo ihr sagt, da gibt's bei uns Unterstützung mit AI, keine Ahnung, beim Schreiben, beim Recherchieren, bei Workflows oder ähnlichem?
Also wir haben das für uns bisher so beantwortet, dass das ganze Thema AI in einem selbst gehosteten System eh immer noch schwierig ist. Also wenn wir jetzt Kernfeatures darauf ausrichten, dann sind das entweder Wrapper um Anthropic oder OpenAI. Das ist eine Abhängigkeit, die ich eigentlich noch nie in irgendeiner Form bei uns drin haben wollte und die wir auch weiterhin nicht drin haben wollen, weil die, glaube ich, viel zu riskant ist, also auch geschäftstechnisch zu riskant. Oder halt dann offene Layer, die dann in, ja, irgendwelche offenen Models ansprechen oder sowas. Und auch da sind wir halt bisher immer so aufgestellt gewesen, dass es so, dass Kirby muss auf einem Raspberry Pi laufen und gleichzeitig auch irgendwie auf fetten Servern. Also es muss so alles einmal querbeet gehen. Und das wollen wir eigentlich schon auch beibehalten. Ich sag immer eigentlich, ja, das ist, da sind wir wieder an dem Punkt, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Aber bisher war halt unsere Antwort darauf, ein System zu haben, was sehr offen ist in der Anknüpfbarkeit. Und das funktioniert aktuell ziemlich gut für uns. Also das heißt, du kannst dir das ganze System halt so hinbauen oder hindrehen, wie du es brauchst. Und es ist überhaupt kein Thema, irgendwie AI an ganz vielen Stellen zu integrieren, wenn man das halt haben möchte. Und klar, wir haben Plugins da dahingehend und wir hören das auch aus der Community, dass Leute sich halt kontinuierlich immer wieder Tools bauen für ihre Kunden, die dann darauf aufsetzen. Und dann wird Kirby eher, also es unterstreicht halt eher diesen Ansatz, wir sind der Werkzeugbaukasten, oder mit dem man Dinge löst. Das kann dann eine Webseite sein, es kann eine App sein, es kann aber auch ein eigenes Tool sein für irgendwelche Inhouse-Geschichten. Und wir liefern sozusagen den Grundstock, um nicht immer alles wieder von vorne bauen zu müssen. Mhm. Ja, der Ansatz funktioniert aktuell gut für uns. Das kann ich dazu nur sagen.
Ich habe auch mal im Plugin-Archiv gerade oder auf der Plugins-Seite geguckt und da gibt es auf jeden Fall ein paar Plugins. Das finde ich aber auch eine gute Lösung. Also wer das dann haben will, kann sich das ja dann dazu packen oder eben integrieren selber, ne?
Ja, und wir hatten halt auch schon immer, also unser Plugin-Ökosystem ist auch nie so gigantisch angewachsen, weil es bei uns schon immer so war, dass Agenturen, Freelancer sich ihre eigenen Plugins bauen, ihre eigenen Tools bauen. Und das eigentlich immer ein Verkaufsargument für uns war, zu sagen, ich kann mir recht schnell mit wenigen Handgriffen Dinge so bauen, wie ich sie für meine Kunden brauche und nicht, ich muss irgendein Plugin nehmen und das ist dann so und dann habe ich irgendwie 3 Funktionen, die ich nicht will und 2 Funktionen funktionieren halb so, wie ich sie gerne hätte und eine Funktion ist dann richtig cool. Deswegen haben wir da halt immer den Fokus drauf gesetzt, schon von Anfang an eigentlich. Und es zahlt sich aus. Und ich würde auch schätzen, so wie ich das in den Meetups und in den Gesprächen in der Community mitbekomme, dass das eigentliche Plugin-Ökosystem nicht sichtbar ist, sondern eben bei den Freelancern und den Agenturen liegt. Wir haben viele, die nicht unbedingt so ein Rieseninteresse dran haben, dann da ein Open-Source-Projekt draus zu machen. Nicht unbedingt, weil sie es nicht gerne machen wollen würden, sondern weil sie eigentlich nicht die Zeit dafür haben und vielleicht auch realistischer betrachten, wie sie das dann gemanagt kriegen würden.
Ja, und eben, also dann haben die ja auch Support-Anfragen an der Backe und all diese Dinge, die man so immer vergisst vielleicht, ne?
Ja, exakt. Deswegen hört man dann eher so Stories, wir haben uns das und das damit gebaut, wir haben uns das und das damit reingebaut und da gibt's zig so Geschichten, irgendwelche Anbindungen an, ja, alles Mögliche an DeepL und irgendwelche Bilderkennung und
ja, und für euch ist das ja, glaube ich, auch gut, weil ihr einfach dann diese ganzen Use Cases, also ihr werdet dann nicht die ganze Zeit angefragt, ob ihr irgendwelche Sachen integriert, weil das eben so leicht gemacht wird, dass man das einfach selber umsetzt, dass ihr da so ein bisschen den Rücken frei habt.
Das ist auch spannend, weil wir halt immer gesagt haben, wir verlassen uns darauf, was uns die Community zurückgibt. Und haben ja auch eine große Feedback-Plattform und haben auf der Feedback-Plattform noch keine einzige Anfrage zu KI-Features. Und das hängt aber eng damit halt zusammen, dass Leute sagen, ja gut, wenn ich ein KI-Feature bei XY brauche, dann habe ich das in 2 Minuten gebaut. Das ist ja, das erübrigt sich ja witzigerweise eigentlich ja jetzt noch schneller als früher. Also wenn ich sage, ich hätte jetzt gerne irgendwie ein Recherchetool in Kirby drin, dann sage ich halt Claude, er soll mir ein Recherchetool in Kirby drin an Claude angebunden basteln, dann ist das in einem halben Tag wahrscheinlich erledigt. Also.
Ja, genau das dahin zielte auch dieser Punkt, den ich vorher hatte, weil ich glaube, sowas ist ja irgendwie in so einem Content Creation Workflow irgendwie der Standard geworden, so gefühlt zumindest, ne? Dass man, oder jetzt wie dieser Gedanke immer mehr dahin geht, so dieses Second Brain irgendwie, man hat halt die ganzen Informationen, sagen wir mal, irgendwie in Notion liegen. Und wenn man dann jetzt noch alle anderen Informationen rund um die Website noch auf einmal in einem Kirby in den Files drin hat, muss man die ja jedenfalls zusammenbringen, damit man alle Informationen hat, die man halt so braucht, ne? So, und da denke ich mir halt so, da muss es halt Stecker geben. Und damit man diese Sachen verbinden kann. Ne? Ja. Also und der Common Way, den, auf den sich ja viele geeinigt haben, ist halt der MCP-Gedanke, dass man halt sagt, okay, wir haben hier unser irgendwie dieses Model Context Protocol und auf dem können die sich diese AIs sich unterhalten. Die Frage ist halt, braucht's das überhaupt, ne, für ein Filesystem basiertes CMS?
Ja. Ja, eben halt nicht. Also das ist auch interessant, dass das dadurch ergeben sich halt Fälle. Ja, die Dinger sind ja auch mittlerweile einfach so gut geworden, über Command Line irgendwie Befehle auszuführen, Ordnersysteme durchzusuchen, sich Inhalte irgendwie an den richtigen Stellen rauszusuchen und so. Und das ist halt sehr viel niederschwelliger, als noch irgendwelche Systeme anzuknüpfen. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich, also ja, funktioniert schon erstaunlich gut. Ich glaube auch, also das war immer ein Ziel, auch irgendwie das System halt in einer Form, wie würde ich das beschreiben, so ein bisschen als Klebesystem zu nutzen. Und das hatten wir schon vor KI. Also da haben wir uns auch mit der Community immer mehr hinbewegt, weil die Realität in den meisten Projekten so aussah, also in den meisten größeren Projekten so aussah, du hast irgendwelche komplexen Enterprise-Systeme, irgendein ERM-System oder irgendwas weiß ich, irgendeine SAP-Lösung oder so. Und du kannst mit diesen großen Tools kaum was machen. Also das, oder du kannst es nur sehr, sehr kostenintensiv umsetzen. Und da wurde Kirby eigentlich schon seit Jahren immer so als Kleber zwischen Webseite, zwischen Applikationen und solchen komplexen Systemen benutzt. Du kannst Kirby schnell umbauen in die Richtung, die du brauchst, kannst dir dann die Infos aus irgendwelchen komplexen Systemen ziehen und dann halt sehr viel flexibler da drin dann deine Lösung so bauen, wie du sie haben willst. Und das hat, glaube ich, die Community schon ziemlich früh verstanden. Also gerade die halt mit solchen Projekten rumhantieren. Und deswegen scheint das so sehr nahtlos da überzugehen, zu sagen, okay, wir haben das ja schon immer so benutzt. Also es ist halt für uns so das flexible Klebersystem, das wir auch in Zukunft dann weiterhin so nutzen. Und KI kann uns dann unterstützen, wenn wir wollen. Ja, das ist so das, was, glaube ich, weiterhin einfach gut funktioniert.
Genau, und wer doch einen MCP-Server braucht, da gibt's ja dann auch ein Plugin, habe ich gesehen.
Ja,
genau. Ja. Auch, aber es ist in der Tat wahrscheinlich komplett überflüssig.
Ich hatte da tatsächlich mal, also ganz am Anfang, als es losging, eine viel größere Sorgenliste so vor mir, wie das denn laufen könnte. Und dann habe ich festgestellt in den Gesprächen, das ist gar kein Thema. Also die Leute machen sich da gar keinen Stress, sondern es ist halt nun mal so, dass man sich jetzt schnell Dinge basteln kann. Und das passiert dann eben auch.
Was mich interessieren würde, ist, du hast ja erzählt, dass ihr am Anfang, also dass es jetzt zwar besser geworden ist, aber dass ihr durchaus eben Anfragen hattet in euren Support-Kanälen von Leuten, die eben irgendeinen Mumpitz mit einem Franken-Kirby zusammengehämmert haben und euch dann eben auf den Keks gegangen sind mit irgendwelchen Bug-Reports oder Dingen, die angeblich nicht funktionieren. Und ich hatte ja auch erzählt, dass das, als ich das benutzt hatte, dass ich ja dann auch irgendwie manchmal hatte dann irgendwie was von Kirby 4 rausgesucht, was aber dann in Kirby 5 wieder nicht mehr so ganz so lief. Genau, also habt ihr da auch irgendwas gemacht, um die Dokumentation unmissverständlicher zu machen für solche Systeme, damit ihr weniger solche beknackten Supportanfragen bekommt? Oder habt ihr
Wir haben irgendwann mal diesen LLMs.txt-Standard eingeführt und überall, also alle Unterseiten unserer Doku sind jetzt als Markdown verfügbar. Ob das tatsächlich was getan hat, kann ich aber nicht mal beantworten. Ich habe irgendwo mal nachgelesen, dass die allermeisten Models das einfach schön ignorieren und diesen Standard einfach gar nicht supporten.
Jetzt gab es doch irgendwie neuerdings, gibt es da wieder den Trend zurück zu HTML, warum auch immer. Keine Ahnung.
Ja, also mein Gefühl in diesem ganzen Bereich ist halt auch, also gerade so MCP und diese LLMs.txt-Geschichten, das kommt und man hat das Gefühl, ich muss da ganz schnell hinterherrennen, damit ich nicht abgehängt werde. Und so 3 Monate später haben sich alle schon wieder für was Neues entschieden und dann ist es eh schon wieder egal, oder die Models haben sich für was Neues entschieden und können mit irgendwas anderem besser
umgehen. Ja, ich glaube auch bei den Skills ist das ja auch so, dass jetzt irgendwie Leute sagen, nein, mach nicht so viele Skills, das ist dann irgendwie zu viel Kontext, nicht gut. Ja.
Das ist vielleicht auch ein Ergebnis aus den, also auch das ist, finde ich, eine ganz schwierige Balance. Ergebnis aus den 14 plus Jahren ist, dass man so eine, also das ist, dass ich mir persönlich auch an manchen Stellen mehr Gelassenheit angeeignet habe.
Ja. Einfach mal auch schon Dinge aussitzen, ne?
Ja, also wir haben ja auch schon ein paar Sachen erlebt, also so ein paar Trends, die dann gekommen und wieder gegangen sind und so. Also das erlebt man, also Tech-Bereich sind 14 Jahre ja unfassbar lang. Mhm. Gleichzeitig will man halt auch irgendwie nicht die deutschen Autobauer sein. So, ja. Und irgendwie Zeug verschlafen. So, und das ist halt so diese Kombi aus beidem ist schwierig. Also so gelassen sein ist, glaube ich, schon insgesamt meistens eine gute Idee. Aber zugelassen sein ist auch.
Man kann das ja beobachten, ne? Also man muss es ja nicht irgendwie ignorieren, aber man muss vielleicht sich auch nicht immer zwangsläufig da komplett Hals über Kopf reinstürzen.
Ja.
Also ich finde auch, wie man KIs heute bedient und vor einem Jahr ist ja auch schon total anders, ne? Also
ja, absolut.
Das Wissen, was du dir angeeignet hast von einem Jahr, vielleicht, das bringt dir halt heute nichts mehr, weil alles komplett anders funktioniert. Also.
Ja, und ich, also das ist ja auch so eine Beobachtung der verschiedenen Meinungen. Also, ich bin viel auf Mastodon unterwegs, da würde ich sagen, ist der Großteil der Gruppe dort sehr kritisch. Sehr KI-kritisch, teilweise auch sehr radikal KI-kritisch. Dann gleichzeitig bin ich auf LinkedIn unterwegs. Das würde ich sagen, sind die allermeisten eher pro.
Nee, der zweite LinkedIn-Post ist da auch KI geschrieben.
Genau.
Das sind immer diese kurzen Sätze dann so mit Punkt.
Ja. Und es ist, also auch da ist man ja so, dann haben wir das in unserer Zielgruppe eben auch, wie ich es vorher beschrieben hatte, Leute, die wirklich gar nichts damit zu tun haben wollen, Leute, die das sehr aktiv einsetzen. Und so, das ist ja so dieses ständige Navigieren zwischen verschiedenen Welten, zwischen diesen polarisierten Extremgruppen und irgendwie dabei selber für sich rausfinden, was ist denn eigentlich meine Haltung, ist ja nahezu das der anstrengendste Teil mittlerweile geworden, wenn man sowas überhaupt betreibt und dann sich überlegt, was könnte daraus werden, wo will ich mich denn hinbewegen, wo können wir uns als Firma hinbewegen, ohne völlig bescheuert zu sein in die eine oder andere Richtung. Mhm. Genau, das ist, also, ja, und dann passiert so viel, so schnell. Vor einem halben Jahr saß ich noch da und habe gesagt, dass die Ergebnisse, die wir sehen für unsere eigene Arbeit, wir haben von Anfang an angefangen, damit rumzuexperimentieren, eigene Sachen damit zu machen, zu schauen, was kann es nicht. Und es war halt am Anfang viel einfacher, da konntest du das abtun und sagen, die Ergebnisse sind für uns jetzt persönlich in den allermeisten Fällen zu schlecht, damit wir sie produktiv einsetzen können. Und dann fängt es irgendwann an, so umzuswitchen. Und dann kannst du das nicht mehr sagen. Und dann muss man sich sein Bild wieder neu schaffen und muss dann wieder überlegen, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Wie sehen wir das Ganze? Wie handhaben wir das auch im Team? Wir sind auch im Team nicht in einer, also wir haben auch nicht dort alle die gleiche Meinung dazu. Ja, das ist irgendwie auch schwierig. Ja, wie geht man persönlich damit um, ohne sich auf die Füße zu treten und auch in einer Form. Ich finde, das ist ja fast die größte Herausforderung ist ja nicht, Prompten zu lernen oder jetzt zu lernen, wie man mit KI arbeitet. Das, finde ich, hat man in 2-3 Tagen ganz gut irgendwie im Griff. Aber eher, wie kriegt man das als Team in einer Form eingebastelt, die nachhaltig funktioniert? Wie können wir Prozesse daraus entwickeln, die uns nicht auf die Füße fallen? Wie können wir in die Zukunft schauen und gleichzeitig wieder, also es ist immer schwerer, in die Zukunft zu schauen. Trotzdem versucht man es und versucht zu prognostizieren, was diese Veränderungen jetzt mit einem machen, was das mit dem Produkt macht. Blasen wir unser Produkt jetzt plötzlich auf, weil wir irgendwie die Hälfte von dem Code nicht mehr verstehen? Können wir eine Balance finden, uns beim Code schreiben helfen zu lassen? Gibt es irgendwie Quality Layer, den wir damit handhaben können, in einer sauberen Art und Weise, die wir am Ende wirklich auch verantworten können? wie gehen wir überhaupt mit der Verantwortung um? Das ist ja auch so ein Ding. Also dann hat man sich ein Produkt aufgebaut über 14 Jahre und dann bleibt ja fast die größte Frage, zerhacken wir uns jetzt unser Vertrauensverhältnis, was wir uns aufgebaut haben, innerhalb von kürzester Zeit, weil wir die falschen Entscheidungen treffen?
Ja.
Das sind so die großen Fragezeichen gerade im Moment.
Ja.
Du hast Sturztanz, so als ich vorhin gesagt habe, man kann sich das in 2-3 Tagen drauf schaffen.
Ja, das deckt sich jetzt nicht zumindest mit meinen persönlichen Erfahrungen. Also genau, vorhin wurde mal gesagt, man kann die Sachen, die man vor einem Jahr hat, ja gelernt hat, nicht mehr verwenden. Auch das
gibt ja keine Prompt-Engineers mehr zum Beispiel. Also ich glaube, wer sich jetzt noch Prompt-Engineer schimpft, der ist doch auch schon von gestern, oder?
Das mag sein, dass dieser Titel nicht mehr relevant ist. Die Art und Weise, wie man promptet, hat sich vielleicht ein bisschen verändert, weil KIs oder LLMs ein bisschen besser verstehen, was man möchte. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, gut zu wissen, wie man fragt und was man fragt. Genau wie wir als Menschen Kommunikation erlernen müssen mit jemandem, unserem Gegenüber. Ja, ich weiß nicht, wenn du am Bahnhof eine Frage hast und läufst auf irgendeine x-beliebige andere Person zu und sagst, wann kommt mein Zug? Bringt das halt nichts, weil die andere Person nicht weiß, was ist der Zug, den du nehmen möchtest und warum läufst du so auf mich zu und redest nicht in ganzen Sätzen mit mir, sondern so, oder ja, so, ihr versteht, was ich meine. Und genauso ist es, glaube ich, bei der KI auch. Ich glaube, es ist gut zu wissen, wie man fragt, was man fragt, welche Informationen man mitgibt. Und das ist Wissen, was ich vor 2 Jahren, 3 Jahren gelernt haben kann und was auch jetzt noch gilt. Nichtsdestotrotz ist zum Beispiel das Thema Agentic und wie schaffe ich es, die Dinge richtig zusammenzustöpseln, Projekte zu haben, die das den kompletten Kontext haben, ja, die richtigen Skills nutzen, um Daten sozusagen so zusammenzufügen, dass sie halt Sinn ergeben. Und gerade in Teams, denke ich mir, das ist das halt exorbitant komplex, finde ich persönlich.
Ja.
Das halt richtig aufzusetzen, das richtig zu nutzen, gemeinsam zu nutzen. Ja, ich habe vorhin kurz mal Notion angesprochen. Notion, cool, kannst du zusammen irgendwie arbeiten. Kannst es aber auch als dein Brain nutzen für deine komplette KI, wenn du jetzt halt irgendwie nicht dass die Modelle von Notion beziehungsweise die AI von Notion verwendest, was verwendest du dann? Ja, wie kollaborierst du? Was ist mit anderen Daten? Verwendest du Daten, die irgendwie noch in einem Drive liegen? Verwendest du Daten, die in einem Kirby liegen? Willst du das alles zusammenziehen? Wie kriegst du das hin? Und wie kriegst du das so hin, dass das dann in dein Marketing-Tool fließt und in deinem Marketing-Tool genau die Sätze generiert, die du aber brauchst, um deine 15 Kanäle, die du hast, draußen zu bespielen? Oder noch was, Quality, du hast es angesprochen, Bastian. Ich habe jetzt zum Beispiel für Artikel, die geschrieben werden auf einem wissenschaftlichen Niveau, Quality Gates mit einer AI implementiert, wo halt auf verschiedensten Leveln geguckt wird, ist dieses Content Piece, was da erzeugt wird, überhaupt auf dem Level, dass ich es rausgeben möchte. Ja. Das hättest du mit menschlicher Arbeit niemals schaffen können, ja, weil du einfach so viel Kohle dafür investierst. Wenn du das halt bei AI, zum Beispiel bei Code oder so, Menschen übersehen in Code Reviews eher mal was, glaube ich, als eine Maschine. Ich finde, Code, der gereviewt wird, sollte unter anderem von einer Maschine gereviewt werden. Ja, auch vom Menschen. Ganz, ganz wichtig. Aber ich finde, wir sollten auch die Tools, die wir an der Hand haben, so wie wir das schon immer gemacht haben, nutzen, um unseren Code besser zu machen. Wisst ihr, wie ich meine? Wir haben schon immer gesagt, wir nehmen Modernizer, weil wir dann irgendwelche Klassen da draufgeschmissen bekommen von einem Tool, um etwas zu richtig stylen zu können. So, und ja, das ist so ein Stück weit so, wo ich mir halt denke, so, wir müssen das in jedem Fall nutzen. Und es ist leider ultra komplex zu lernen und leider halt nicht diese 2 Tage aus meiner persönlichen Erfahrung und Perspektive heraus. Das wäre aber super schön, wenn es so wäre, ja.
Also vielleicht, ich habe das ist natürlich wieder eine starke Vereinfachung und die kommt zum einen daher, dass es macht vielleicht einen Unterschied, würde ich behaupten, wenn man irgendwie seit 25 Jahren mit Computern spricht, gibt es so ein Grundverständnis dafür, glaube ich, als Programmierer, was du dem Ding erzählen musst, um auch was Sinnvolles rauszukriegen. Das ist auch wieder stark vereinfacht, aber ich würde sagen, man weiß sozusagen von Grund auf schon, dass ich das jetzt nicht, ich muss spezifisch sein, um auch spezifische Antworten zu kriegen. Das ist so Punkt eins. Das andere ist halt die Perspektive, und das muss ich ganz klar dazu sagen, die Perspektive aus einem kleinen Team mit 5 Leuten, die seit 14 Jahren am gleichen Produkt arbeiten. Und da weiß man sozusagen, wir sind immer die gleichen und wir wissen ganz genau, was wir wollen und wo wir hinwollen, was unsere Bottlenecks sind. Wir hatten noch nie Fluktuation im Team an der Stelle und wir können uns so sehr schnell, wir wissen sehr schnell, wann das Ding uns was bringt und wann nicht. Und deswegen ist der Feedback-Loop sehr schnell. Also wir können Dinge probieren und können schauen, okay, macht es das, was uns was hilft oder nicht? Und das dauert nicht lang. Also wir müssen keine komplexen Strukturen aufbauen für uns, um schnell zum Ergebnis zu kommen, zu zweit, zu dritt, zu viert im Team. Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied im Vergleich zu einer großen Firma, die mehrere Abteilungen hat, die zusammenarbeiten müssen, die irgendwie ganz verschiedene Themen und Hüte und Abteilungsleiter und Projektmanager und was weiß ich was alles unter einen Hut bringen müssen. Deswegen ist es halt ultra stark verkürzt auf meine Situation persönlich jetzt für Kirby gesehen. Und da muss ich sagen, kommt dann noch dazu, dass wir auch als Firma schon ein bisschen die Philosophie haben, dass wir unsere Abhängigkeit oder unsere Unabhängigkeit halt sehr stark im Blick haben. Das ist auch aus diesen 14 Jahren raus entstanden, dass wir uns nicht zu eng an Dinge binden. Und das bezieht sich jetzt aktuell auf das Thema KI, gerade auch ganz krass auf die KI-Anbieter und auf die Modelle und wie die Art und Weise, wie wir es nutzen, aus einer Angst heraus, dass wir als kleine Firma uns zu sehr auf eine Sache einschießen und von der abhängig werden. Und das darf nicht passieren, weil das wäre einfach ein zu großes Firmenrisiko. Und es geht auch jetzt zum Beispiel viel darum, was passiert mit den Preismodellen um KI herum, wie sehr können wir da mitgehen, wie sehr können wir da nicht mitgehen, was können wir tun als Alternative, was haben wir für Notfalllösungen, falls Tokens das kosten irgendwann, was sie eigentlich kosten sollten, lauter solche Themen. Also das ist für uns halt so, wir haben da ganz viel, mehrere Schichten, bei denen wir uns immer sagen, ja, wir machen das zu einem gewissen Punkt, aber wir gehen auch nicht all in, weil wir auch gleichzeitig Punkte haben, die wir auch beachten müssen. Und das geht auch, da kommt auch das Thema Nachhaltigkeit dazu, es kommt das Thema irgendwie Philosophie dazu, wie wir uns sehen, wie unsere Kunden uns sehen. Das ist so, ja, da sind wir wieder irgendwo gefangen zwischen Schwarz und Weiß und auf dem Weg irgendwie für sich so die richtige Vorgehensweise zu finden. Das finde ich gar nicht, finde ich super schwierig aktuell.
Ich möchte nur diesen einen Punkt rauspicken, weil du das eben gesagt hast, man möchte keinen so eine Art Vendor-Login, dass man so sagt, ja, dieses Modell ist es jetzt, mit dem wir uns beschäftigen. Gerade das ist ja auch das Bestreben von ganz, ganz vielen Unternehmen, die halt sagen so, hey, die Leute wollen kein Login. Ich nehme jetzt einfach mal nur, wenn ich in meinem Code eine API anschließe, verwende ich Vercel AI Gateway beispielsweise. Die haben halt da hast du halt die Möglichkeit zwischen den Modellen super easy zu switchen, zu sagen, okay, ich verwende dieses Modell, ich verwende das Modell. Gerade hast du ja auch irgendwie den Need in einem Bereich, wo du eher ein Thinking-Modell einsetzen möchtest, halt genau dieses zu verwenden, und in einem, wo halt eine super triviale Anfrage kommt, verwendest du halt ein irgendwie kleines Modell, was halt irgendwie viel einfacher ist. So, und genauso ist es ja auch beispielsweise, wenn wir jetzt mal an Cursor denken, so als Programmierinterface, wo du die Möglichkeit hast, dir dein eigens betriebenes LLM, Shep hat die Sendung vor glaube 2 Wochen gemacht, wie man das auch auf seinem eigenen Rechner betreiben kann. Genau, also wo du die halt auch, dieses auch hinterlegen kannst und sagen kannst, okay, das verwende ich jetzt als mein Coding-Modell, oder wo man zwischen den ganzen Modellen hin und her switchen kann, sagen kann, okay, ich verwende das Composer 2.5, was jetzt heute, glaube ich, bei denen mit implementiert wurde, oder du verwendest hier das ChatGPT-Codex-Modell oder GPT-Codex, wie auch immer.
Ja, das meinte ich nicht mal unbedingt mit Vendor-Login. Ich finde, es geht auch um so ein Brain-Login. Also eine Arbeitsweise sich so anzueignen, dass du das anders nicht mehr hinbekommst, finde ich persönlich auch keine so geile Vorstellung für uns jetzt. Es hat halt auch was damit zu tun, wen haben wir als Kundschaft? Da komme ich immer wieder drauf zurück. Auch irgendwie die Art und Weise, wie wir vielleicht auch politisch eingestellt sind als Team oder wie wir nach außen auftreten. Das ist auch, finde ich, eine Form von Abhängigkeit, die ich in der Form nicht gerne habe. Also mit der ich mich auch nicht wohlfühle. Ich fühle mich schon nicht mal wohl zu sagen, dass wir es aktiv zum Beispiel einsetzen. Das ist für mich schon so, dass ich weiß, es gibt eine nicht kleine Gruppe von Leuten, die uns seit langen Jahren folgen und die das wahrscheinlich richtig abfacken wird. So, mit Verlaub gesagt. Und das ist auch für mich persönlich so. Also Cursor habe ich gekillt, als es irgendwie zu X überging oder die XAI oder sowas. Ich habe massive Schwierigkeiten mit den Firmen hinter all dem. Wir versuchen uns auf der einen Seite irgendwie als europäische CMS-Lösung zu positionieren. Wir versuchen uns in diesem Sustainability-Bereich zu positionieren, in viel mit Richtung auf NGOs und auf gemeinnützige Arbeit, und das clasht halt fundamental, und das ist auch so ein Drahtseilakt, das zu balancieren. Und ich weiß, es gibt mehr als genug Leute, die sagen, naja, wenn man schon irgendwie bei diesem bei den ethischen Fragen eigentlich nicht positiv reingehen kann, dann kannst du eigentlich schon aufhören, weil der ganze Grundvertrag schon nicht mehr stimmt. Und das ist natürlich so das Extrem. Auf der einen Seite, wir sehen dann parallel andersrum, dass wir immer mehr auch irgendwie da reingezwungen werden aus so einer ganz anderen Perspektive, jetzt gerade zum Thema Security und wie viel Security-Geschichten wir da kriegen durch AI und so, Security Reports. Also, ja, ihr erlebt mich da einfach so extremst gespalten halt. Das ist so, kann das nicht so beantworten. Ich kann nicht sagen, wir gehen all in, was AI angeht.
Das kann man ja auch so nicht stehen lassen. Sehe. Das ist ja auch voll okay. Ja. Also ich sehe das auch so wie du. Also ich bin da auch weder super pro, aber klar, es ist ein Tool, dass man vielleicht sich an bestimmten Stellen einsetzt oder einsetzen kann. So muss man halt dann einfach überlegen, wann sich's lohnt und wann nicht. Ne?
Das ist vielleicht auch das, was es am besten trifft, wie wir es aktuell versuchen zu sehen, als Tool, das uns helfen kann, die Qualität hochzuschrauben. Und dann kann man vielleicht an den einen oder anderen Stellen dann über diesen Schatten springen. Aber auch das ist eben für uns nicht hundertprozentig beantwortet.
Ja. Ja. Vielleicht verlassen wir das Thema AI und sprechen noch ein bisschen darüber, was ihr noch so vorhabt in nächster Zeit. Habt ihr irgendwelche, was habt ihr für Pläne mit Kirby, oder sind die sozusagen, habt ihr schon einen Fahrplan, der vorgegeben ist durch eure Community, dass die schon sozusagen die so viel Wünsche eingeworfen haben, die ihr versucht irgendwie zu tackeln?
Ja.
Ein Kirby 6 demnächst?
Ja, tatsächlich. Also, also erstmal kommt jetzt unsere Conf im September. Da machen wir einen Neustart. Das haben wir 2020 probiert. Dann kam die Pandemie dazwischen.
Ja, stimmt. Ich glaube, das hast du letztes Mal auch erzählt. Ja, aber stimmt. Jetzt kommt sie wirklich, ne?
Und jetzt kommt sie wirklich, ja. Fingers crossed. Aber ich gehe stark davon aus, dass wir es diesmal hinkriegen. Mhm. Genau, im September. In Mainz, ja, da geht jetzt erstmal tatsächlich die gesamte Energie in den nächsten Wochen und Monaten drauf dafür.
Ey, das stimmt. Du musst auch ein bisschen erzählen, was ihr da vorhabt. Also erzähl mal so ein ganz bisschen, was
ja, die also ist. Das steht halt zu 100% unter dem Stern, mal endlich irgendwie die Community zusammenzubringen. Wir hatten jetzt die letzten 2-3 Jahre eine super Zeit mit Meetups in verschiedenen Städten in Deutschland. Da hat sich einfach eine echt richtig gute Dynamik rausentwickelt, mit vielen coolen Gesprächen und Gruppen, die sich da so draus aufgebaut haben und sich jetzt sehr regelmäßig treffen und wir wollen eigentlich genau dieses Gefühl in größer, ein bisschen größer, gar nicht mal so arg groß. Also es wird nur so 120 Leute sein. Wir wollen es eigentlich ziemlich klein halten für uns, weil es darum geht, wirklich den Kern auch mal zu treffen und zu sagen, viele Leute sind seit 5 bis 10 Jahren dabei oder noch länger, manche von Anfang an. Und da sind halt auch schon irgendwie Beziehungen entstanden, die ja halt sehr lang anhaltend sind und sehr nett und auch untereinander, die Community untereinander hat sich immer besser vernetzt zwischen den Agenturen und den Freelancern, hat sich viel ergeben, auch unter den Freelancern an sich, sich immer mehr Netzwerke rausgebildet und ich glaube, es ist wirklich dringend Zeit, dass die Leute sich mal sehen und nicht nur bei Discord treffen oder im Forum oder keine Ahnung, in ihren eigenen Slack-Kanälen oder wo auch immer. Ja, man sieht es halt bei den Meetups, dass das auch immer sehr, sehr nett ist. Und das ist der große Wunsch. Wir werden wahrscheinlich so eine Mischung machen aus einzelnen klassischen Sessions, also so Talks, Talk-Format für alle und dann aber auch so ein bisschen dynamischer, so ein bisschen Richtung Barcamp, aber organisierter, also nicht erst vor Ort, sondern schon vorab geplant, aber mit einzelnen Räumen, einzelne Sessions, die dann ja in kleineren Gruppen stattfinden, so dass die Leute halt wirklich eine gute Chance haben, sich gegenseitig auch kennenzulernen, sich zu treffen, miteinander zu arbeiten, Ideen zu entwickeln. Das ist so der Plan.
Ja, cool. Genau. Da habt ihr jetzt ein wahrscheinlich, oder wie macht ihr das? Kuratiert ihr oder macht ihr so einen Call for Papers?
Sowohl als auch. Also Call for Papers kommt dann jetzt demnächst und wir haben auch schon ein paar Leute, die sich gemeldet haben, ein paar Leute, die wir im Hinterkopf haben. Und dann wird es so ein bunter Mix aus allem sozusagen.
Ja.
Einmal querbeet durch die Community und durch die verschiedenen Projektgrößen und Projektarten. Und das ist halt auch sowas. Wir wollen so ein bisschen das, was ich vorher erzählt habe, diese Diversität der Projekte auch abdecken. Von großen Projekten bis hin zu Inhouse-Tools oder ja, mit Kirby ist so viel verrücktes Zeug entstanden, irgendwelche Applikationen in irgendwelchen Museen oder sowas. Das sind so Themen, die halt einfach spannend sind. Mal schauen, was da draus dann sich für die Conf benutzen lässt.
Genau, es sind 2 Tage, sehe ich, und ein Ticket kostet 159 Euro.
Genau.
Werden wir auf jeden Fall auch verlinken für alle interessierten Hörerinnen
und Hörer. Das ist sehr nett.
Okay, das heißt, da seid ihr auf jeden Fall jetzt erstmal schwer beschäftigt mit.
Ja, das bricht natürlich komplett aus dem Alltag raus. Deswegen, da werden wir auch ordentlich gefordert. Da haben wir jetzt Marc noch zur Hilfe geholt, der uns, Marc von der Beyond Tellerrand, der uns hilft mit der Orga. Ja, weil wir, glaube ich, einfach, also wie kennt es ja dann auch noch von der Nightly Build, man hat irgendwie so viele Sachen noch nie durchdacht, was eine Konferenz angeht. Was muss man alles beachten vorher? Was muss man alles organisiert haben? Wann muss man es organisieren? Wann müssen Dinge zum Drucker, damit sie rechtzeitig ankommen? So ganz triviales Zeug, aber manche Sachen sind dann doch irgendwie auch ganz schön spannend und ja, weit außerhalb unserer Komfortzone.
Das ist ja dann vielleicht was ihr dann auch wiederholt und dann ist ja halt immer ganz schön, ne? Wenn man das einmal das Setup gemacht hat, dann ist ja die Wiederholung dann wiederum leichter zu bewerkstelligen.
Wäre schön, wenn das klappt, genau, wenn das regelmäßiger sein könnte, vielleicht alle 2 Jahre oder so, mal schauen, wie das dann für uns so passt. Und dann sind wir groß an Kirby 6 dran, schon eine ganze Weile tatsächlich. Auch mit viel Refactoring, das ist für uns halt auch so ein Dauerthema. Da könnte man eine eigene Sendung draus machen, wie Code wächst und was man alles so. Also ich finde, wenn man in-house was betreut über viele Jahre, dann kann man, glaube ich, andere Dinge machen, als wenn man jetzt wie in unserem Fall den Code nach draußen gibt und mit dem Code machen dann andere Leute Sachen. Und die sind von dir abhängig. Und wenn du irgendwas refactorst, machst du denen vielleicht wieder irgendwas kaputt. Also da sind wir ja schon viel näher dran als an so einem Open Source Projekt. Zu gucken, wie können wir das zuverlässig immer wieder erneuern, aber gleichzeitig halt auch, Zuverlässigkeit reinbringen.
diesen, und ihr schneidet diesen, ja auch immer alte Zöpfe ab bei den Major Releases, ne? Also ja, dafür sind die ja da, ne? Sonst hättet ihr einfach 5.5 machen können oder sowas, ne?
Ja, ja, genau. Wir entwickeln uns schon weiter. Wir haben dann auch irgendwann mal unser Preismodell dahin auf, ja, auch auf, angepasst, dass wir mit den Major Releases nicht immer automatisch neue Preisstufen haben, sondern dass die auch kommen können zwischendrin. Also wir halt wirklich mehr so Samware machen können, ohne dass es jedes Mal irgendwie einen Upgrade-Preis geben muss. Mhm. Das hängt damit eng zusammen. Und ja, also die Feature-Liste, die Wunschliste ist eh und je elendig lang. Könnten wir noch 1000 Jahre Zeug bauen. Mhm. Das ist auch eher wieder so die, da kommen wir dann wieder zum Anfang zurück, zu IA Writer. Die Frage, was baut man ein, was baut man nicht ein, was macht's besser und was macht's schlechter. Auch da hat man ja über die Jahre so irgendwie Erfahrung gesammelt, Entscheidungen, die man getroffen hat. Zu dem Zeitpunkt dachte man, es ist absolut genial, und 2 Jahre später stellt man fest, oh, das hätte man mal lieber gelassen, das war eine richtig dumme Idee. Und deswegen baut man sich so einen Katalog auf von Überlegungen, die man trifft, bevor man halt, ja, neue Features einbaut. Aber ja, genau, die Wunschliste ist sehr lang, immer noch.
Mhm. Ich kann mir das ja gar nicht vorstellen. Kurz. Ja, aber es ist ja immer so. Also ich finde, Kirby kann ja total viel, und dadurch, dass es ja eben jeder und jede sich das erweitern kann und man Plugins hat, finde ich, also bleibt ja eigentlich kein Wunsch offen, aber ich arbeite ja auch nicht so viel damit. Also
ja, das ist auch, es ist halt auch interessant zu sehen. Also zum einen riskiert man halt schon irgendwie so Feature Creep, ja, wenn man das alles einbaut. Und zum anderen gibt es da auch irgendwie wieder diese Diversität in der Community. Die einen, die sagen, ey, so wie es ist, lasst es einfach und macht nichts mehr. Es ist gut so, wir bauen uns alles rein, was wir noch brauchen. Und andere, die sagen, nee, ich brauche eigentlich unbedingt noch das und ich brauche eigentlich unbedingt noch das und dann könnte ich das Projekt auch damit machen und so. Und ja, auch da wieder so, das ist so eine ständige Balance zwischen verschiedenen Welten.
Ja.
Und man kann sich Dinge kaputt machen. Also es ist schon so. Also ich glaube, bei IA Writer ist es noch viel klarer. Ich glaube, wenn die angefangen hätten, wirklich all diese Features einzubauen, wäre es nicht mehr das, was es am Anfang war, warum es für Leute, die damit anfangen, so relevant ist. Da haben die wahrscheinlich nicht so ganz das Problem, dass es so verschiedene Skill-Levels gibt. Also bei uns hängt ja viel auch mit den Skill-Levels zusammen. Wenn du anfängst, hast du eine völlig andere Erwartungshaltung an ein Tool, als wenn du es seit 3 oder 10 Jahren benutzt. Und auch die Perspektive, wenn ich komme jetzt eher aus dem Designbereich und bin aber auch am Programmieren, dann habe ich eine völlig andere Erwartungshaltung von Kirby, als wenn ich jetzt aus dem PHP-Backend-Development komme und was sind da so die Komplexitäten, die ich erwarte oder die ich eben nicht erwarte,
ja,
mit denen ich auch umgehen kann oder vielleicht nicht umgehen kann.
Mhm. Und ich weiß, dass ihr ein, oder ich weiß nicht, ob ihr das auch immer noch macht, aber ihr habt mal eine Kirby-Version sozusagen im Offenen entwickelt. Also
Das machen wir mit Kirby 6 eigentlich jetzt aktuell auch. Also die Alpha dafür ist schon eine ganze Weile raus. Da sind wir jetzt hinterher in unserem Zeitplan durch Security-Releases. AI, da sind wir wieder bei dem Thema. Aber genau, das haben wir auch angefangen im Dezember, früh halt schon Alphas rauszugeben. Das hat jetzt auch mehr was mit unseren Plugin-Developern zu tun, dass die sich frühzeitig anpassen können an die Dinge, die sich ändern. Wir müssen jetzt endlich mal auf Vue 3 umstellen. Das ist so Klassiker. Also wenn wir jetzt das In-House betreiben würden, da hätten wir das längst umgebaut. Das ist nicht, weil wir es nicht machen wollen, sondern weil wir es nicht einfach so machen können, weil dann unsere gesamte Plugin-Landschaft von heute auf morgen nicht mehr funktioniert und neu gebaut werden muss und so. Das sind so die Teile, die sind dann schon echt ganz schön ätzend. Also das sind vielleicht auch so die Stories, die dann erklären, warum wir vielleicht an manchen Stellen vorsichtig sind, weil man mit so einem, selbst mit so einer Framework-Abhängigkeit plötzlich an einem Punkt sein kann, an dem man sich irgendwie in so eine Sackgasse navigiert hat und dann aus der wieder raus muss.
Naja, stimmt. Ja, auf jeden Fall eine verantwortungsvolle und große Aufgabe, die der euch da immer stellt. Aber ihr habt, also es ist halt, die Community ist ja auch, glaube ich, echt total sympathisch und auch die Projekte, die man sieht, die mit Kirby gemacht sind, sind ja auch immer alle echt mega. Also Genau, das, ich glaube, das ist, da, dann macht man das auch gerne. Und klar, und manche Sachen sind, machen halt einfach keinen Spaß, ne? Manchmal muss man halt auch einfach den Helm aufsetzen und sich da durchfräsen, ne? Dann irgendwie Schritt für Schritt einfach systematisch wegarbeiten, auch weil man eigentlich keinen Bock drauf hat, ne?
Ja, klar. Also man macht auch als Unternehmer irgendwie seine Steuererklärung und hat vielleicht nicht jedes Mal den größten Spaß daran und muss es trotzdem tun.
Genau, ja, wobei man ja auch so Phasen hat, da ich finde so manchmal, da ist man so, kann man besser solche Sachen machen. Also ja, so
absolut.
Und genau, da hat man auch gar nicht irgendwie so die Kreativität, sich irgendwas Cooles Neues auszudenken, sondern will man einfach irgendwie Schrauben in Muttern reindrehen und das tausendfach sozusagen. Ne?
Also ja, das ist definitiv auch irgendwie was, das ich eigentlich mittlerweile schätzen kann, ist so, also dadurch, dass man so eine Konstanz hat und weiß, okay, die Aufgaben habe ich einfach immer, kann man manchmal halt in so einen Wartungsmodus umschalten und sagen, ich bin jetzt gerade mal so ein bisschen platt vielleicht, irgendwie kreativ so ein bisschen ausgelutscht und dann schalte ich halt in den Wartungsmodus und mache halt recht simple Tätigkeiten, die aber auch wichtig sind, aber die ich vielleicht an anderen Stellen dann gerade nicht so super spaßig finde oder so, und dann macht man halt mehr Issues und arbeitet irgendwelche Dinge durch, die noch schon seit Ewigkeiten im Git-Repo rumliegen oder so.
Ja.
Das ist cool. Aber dadurch bleibt es auch abwechslungsreich und
ja. Naja, da holt man sich und holt sich dann auch wieder irgendwie den Schwung, um dann wieder irgendwas Kreatives zu machen. Ne?
Definitiv, ja.
Ja. Was, sag ein cooles, was dein Lieblingsfeature aus Kirby 6, das ihr bringen werdet? Oder bist du einfach nur wahnsinnig erleichtert, wenn der Umstieg auf U3 dann erfolgreich war?
Ja.
Ich glaube, das ist auch, ich wäre auch sehr erleichtert, ehrlich gesagt.
Das ist eine fiese Frage, weil ich schon eine Weile nicht mehr auf unsere Feature-Liste geguckt habe. Ich weiß, wir haben schon sehr, sehr viel gebaut. Wir sitzen aber gerade an so ganz trivialem Zeug und bauen ganz viel TypeScript-Geschichten und stellen unsere Authentication-Logik um. Und deswegen, wir haben, das hast mich komplett auf den falschen Fuß erwischt, weil ich weiß,
also ich glaube, aus eurer Perspektive kann ich mir vorstellen, tatsächlich diese View-Geschichte einfach, weil, ne, das ist.
Ja, das ist halt aber nicht cool. Das ist das Problem.
Der ist nicht cool, ja, genau. Aber also für euch ist es cool, genau.
Nee, wir haben schon diverse Sachen, die da auch mit drin sind, die auch wieder cool werden. Mhm. Definitiv. Ja. Wir versuchen auch da immer eine Balance zu finden zwischen dem technischen Teil, der dann vielleicht für Plugin-Entwickler spannender ist, und dem Anteil, der im Panel passiert, der dann für die Editoren wieder irgendwie entscheidend ist und die bei der Stange hält. Weil das ist halt, wenn man ehrlich ist, dann auch das, was die Upgrades verkauft. Also nicht in unserem Sinne, sondern eher die Agenturen haben es dann leichter, den Kunden zu sagen, upgradet mal auf die neue Version, weil dann könnt ihr im Panel das und das und das machen. Das ist halt, du kannst denen nicht erzählen, unter der Haube ist jetzt View 3 und dann sagen die Kunden so, ja, okay, und jetzt? Also braucht keine Sau, was will ich damit? Lass mich in Ruhe. Deswegen ist das schon wichtig.
Genau. Wir werden auf jeden Fall mal die Kirby 6 Alpha auch noch hier verlinken. Die findet man im GitHub-Repo, ne? Auf eurer Seite ist die noch nicht irgendwie die dedizierte Unterseite oder doch?
Nee, wir haben noch keine Unterseite. Wir haben es bis jetzt nur im Repo, ja.
Ja. Ja, cool.
Right.
Genau.
Wir können jetzt nicht teasern, dass wir dann, wenn die Sendung rauskommt, schon die Version 6 verlinken können, weil die kommt schon nächste Woche, die Sendung.
Genau.
Sonst würden wir das machen. Nichts.
Nee, also Backlog ist leider nicht mehr groß genug.
Ja. Nee, das wäre genau, aber ja, da mal Augen offen halten und dann sieht man ja auch, was die Entwicklung da bringt. Und auf Mastodon dir folgen und dann kriegt man die neuesten Updates wahrscheinlich auch rein und natürlich den Kirby-Account vor allem.
Mastodon, Blue Sky, LinkedIn, Instagram, einmal querbeet. Wo klingt auch immer man sich heutzutage so bei Social Media noch aufhält, wenn man sich überhaupt noch aufhält.
Mhm. Ja.
Perfekt. Super. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf. Vielen Dank, lieber Bastian, dass du hier warst und uns erzählt hast, wie es euch eigentlich so im Zeit von AI so ergeht. Kein einfacher Weg. Auf jeden Fall schwierig auch die Balance immer zu halten zwischen dem, wo steht man aktuell, welche Kunden hat man, habe ich so mitgenommen, ne, und dem auch, wie sieht man selber vielleicht den ganzen Fortschritt und wie schnell bewegt sich das alles auch. Aber nichtsdestotrotz sieht man ja den Fortschritt spätestens jetzt wieder mit der Version 6, dass es immer weiter vorangeht. Ja. Auch nach so vielen Jahren, das ist natürlich mega cool. Und schön, dass du wieder mal bei uns warst. Danke ja, sehr für gern. Deine Zeit. Und bis spätestens in 3 Jahren.
Ja, genau.
Nee, danke in 2 Jahren. Zeit.
Genau.
In 2 Jahren.
Ja.
Wann auch immer. Ich freue mich über die Einladung.
Ja, wir uns auch.
Und wir freuen uns auch, wenn du da bist, genau. Und hoffentlich sehen wir uns aber zwischendrin nochmal irgendwo. Und ja, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das sich mit der Kirby-Konferenz vielleicht nochmal genauer anschauen wollen, wir verlinken es, der Shep hat es schon gesagt. Und ansonsten hoffen wir natürlich auch, euch hat die Sendung gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir am Start sind. Bis dahin erstmal macht's gut und habt einen schönen Tag, wo immer und ihr uns auch hört. Bis dahin. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.